Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo Hennes!
Und alle unsere Zuhörern bei Blühende Landschaften, unserem kleinen Ost-West-Dialog-Podcast hier. Und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, lieber Thomas, nämlich um das Thema, sag du?
Prostitution in der DDR.
Nicht nur in der DDR, wir sind ja Ost-West. Ich würde auch über das andere. Also
dann redest du über die West-Prostitution und ich rede über die Ost-Prostitution.
Genau, wo wir beide uns auskennen, sozusagen. Das älteste Gewerbe der Welt.
So sieht's aus.
Und die Episode heißt Ruhe im Puff, weil es ist ja... Wie hast du das so schön gesagt? Sag doch nochmal, was du neulich zu mir gesagt hast.
Was habe ich denn zu dir gesagt?
Dass man dachte, das ist das sicherste Gewerbe der Welt.
Ja, genau.
Das wird es immer geben und auf einmal hängt die Hose kalt über dem Stuhl.
Ja, ja, und das sicherste Gewerbe der Welt ist nach wie vor Bestatter, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist, egal was auch immer passiert, auch wenn die Leute kein Fleisch mehr essen dürfen, zum Beispiel, ich dachte ja auch Fleisch und Bäcker und so, aber auch das ist kommt ja alles ins Wanken. Ne?
Also man sollte ja kein Fleisch mehr essen. Keine Sorgen machen, dass man kein Fleisch mehr essen darf. Das ist wie kommst du jetzt auf Fleisch?
Nein, ich komme deswegen drauf, weil ebenso Fleischer und Bäcker sind auch sichere Gewerbe, genau wie Prostitution. Aber es dreht sich ja komplett alles. Aber das sicherste Ding ist wirklich, also mein Sohn, wenn du irgendwas machen willst, was krisensicher ist, dann werde Bestatter. Also da brauchst du keine Sorgen zu machen, gestorben wird immer.
Gestorben wird immer und gepoppt wird auch immer, aber im Moment halt ist, wie gesagt,
Ein Popstopp sozusagen.
Ein Popschutz. Ja, das ist natürlich, ist Prostitution natürlich so ein heikles Thema. Ja. Es ist aber auch gewissermaßen nah dran an unserem Beruf, an dem Beruf des Komikers. Denn da gab es, ich finde nicht, dass man da jetzt lachen muss. Ja. Denn ich finde nicht, dass wir Komiker jetzt, wir prostituieren uns auch manchmal.
Ja.
Wir machen Sachen auch manchmal für Geld, die wir eigentlich gar nicht machen wollen.
Ja.
Und manchmal machen wir Sachen für Geld, die wir total gut finden. Mhm. Es gibt ja, wie man im Ruhrgebiet sagt, immer Sonne und Sonne. Es gibt Zwangsprostitution, es gibt ganz schlimme Sachen. Ja. Und es gibt die Prostitution, die die sich quasi nicht verselbstständigt hat, wie sie emanzipiert hat.
Ja.
Nutten und Prostituierte nennen sich jetzt Sexworker. Und
Sexarbeiter
und arbeiten auch zwischendurch alleine.
Ja.
Aber wir wären ja nicht blühende Landschaften, wenn wir nicht das Thema Ost-West so ein bisschen ausloten wollen. Und da hast du mir eine sehr schöne Dokumentation empfohlen auf ZDF, in der Mediathek.
Ja.
Da geht es um die Prostitution in der DDR.
In der DDR. Und ich werde diesen Link zur Mediathek, den werde ich auch auf unserer Facebook-Seite weiterleiten. Also verfolgt uns bitte auch. Begleitendes Material gibt es auf unserer Facebook-Seite. Und wer will, darf uns auch gerne unterstützen in diesen komischen Zeiten bei Patreon.
Genau. Ne?
Und es gibt ein Special Offer von meinem lieben Freund Hennes Bender.
Noch bis Ende des Monats Februar.
Ja.
Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, bekommt ihr, wenn ihr wollt, absolut freiwillig, die super tolle Doppel-DVD Komm, geh weg von mir. Wenn ihr wollt, sogar signiert.
Wow. Einfach so.
Einfach so, portofrei schicke ich die euch, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Schreibt uns über unsere Patreon-Seite und eure Adresse und dann bekommt ihr die postwendend, wie man so sagt, geschickt. Also nicht über Facebook schreiben, keine E-Mail schreiben, sondern nur über unsere unsere Patreon-Seite.
Genau, guckt euch das einfach mal an. Ist eine nette Geschichte. Und also das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich will das jetzt nicht nochmal erklären. Guckt es euch ganz einfach an. Es gibt auch Patreon-Seiten von anderen Leuten, aber unsere ist natürlich die schönste und die wichtigste.
Natürlich.
Aber wir reden heute über Prostitution in Ost und West. Und das Thema Prostitution, dazu gibt es, wie gesagt, einen sehr, sehr wirklich erhellenden Bericht des ZDF, der in der Mediathek ist, den ich also teilen werde. Und ich habe noch viele, viele andere interessante Dokumentationen bei YouTube dazu gefunden.
Ja.
Das Interessante ist ganz einfach, dass Prostitution in der DDR unter Strafe stand. Es war strafbar und es war offiziell verboten. Weil natürlich es wurde in der Form begründet, dass man das nicht nötig hat, dass man sozusagen käufliche Liebe anbietet, dass man sozusagen seinen Körper verkauft für Liebe gegen Geld. das ist etwas bürgerlich Dekadentes, das kommt aus dem Westen und der Sozialismus ist ja der DDR moralisch, ethisch überlegen, deswegen gibt es das nicht. Das war die offizielle Geschichte.
Genau, und darum geht es einfach. Ja,
Das ist natürlich
genau das Gleiche wie mit Kriminalität. Das wurde mit Kriminalität gleichgesetzt. Ja. Und Kriminalität gab es ja auch nicht bei euch.
Offiziell
nicht. Es gab ja keine. Ja. Hat ja keiner geklaut. Wir hatten ja nichts.
Nee, doch, es wurde keiner natürlich hat was geklaut. Natürlich gab es Kriminalität.
Nein, stand doch in der Verfassung von euch. Gibt es gar nicht. Es gibt doch diesen Film mit Tom Hardy und mit Gary Oldman, der in Russland
spielt. Kind 44.
Kind 44, ja. Wo es genau darum geht, dass da ein Kindesmörder oder ein Kindesmissbraucher unterwegs ist.
Ja.
Und die Sowjetunion sagt so, nee, das gibt's hier doch gar nicht.
Naja, sagen wir so, da müssen wir vielleicht der Gerechtigkeit halber sagen, also dieses Buch, also es ist eine Trilogie von Tim Rob Smith, Kind 44 ist Teil 1, alle drei Bücher sind sehr zu empfehlen,
ja.
Speziell auch Kind 44 und das spielt ja zur Zeit der Stalin-Ära und
ja.
Stalin war ebenso wie Mao Zedong ein unfassbar, also unvorstellbarer Diktator, der eben wirklich sagte, also auch natürlich was die Außenwirkung betrifft, es gibt keine Kriminalität. So weit ging die DDR nicht. Natürlich gab es Kriminalität, aber bestimmte Dinge wurden tatsächlich totgeschwiegen. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Prostitution, DDR, gab es die oder gab es die nicht? Also offiziell gab es die nicht und es war, wie gesagt, eine Straftat. Aber wir wissen ja, wenn man in der Geschichte zurückgeht, Prostitution und Spionage oder Kundschafterei ging ja immer Hand in Hand. Also es wurde immer das Bett und auch die käufliche Liebe mit Spionage benutzt. Und da dachte sich natürlich die DDR, das kann man doch gewinnbringend einsetzen. Zum einen Teil Spionage und zum anderen Teil natürlich auch um Westgeld, also Valuta einzutreiben.
Devisen, es ging da um Geld. Und das Ganze hatte natürlich ein Zentrum und das war die Messe in Leipzig. Zweimal im Jahr gab es die Messe in Leipzig, wo halt auch natürlich sehr, sehr viele Leute aus dem Westen kamen.
Ja.
Und dort wurde halt also nicht nur um Geld und um Waren gehandelt, sondern da ging es auch wirklich zur Sache, was wo es um Informationen geht. Ja, also man kann wirklich sagen, die Stasi hat dann irgendwann mal die Prostituierten, die es gab, quasi angeheuert, also als informelle Mitarbeiter, um dann Wessis auszuspionieren.
Ja,
und auch andere
es ging natürlich um Wirtschaftsspionage, ganz einfach, aber ganz plump natürlich auch um die sogenannte Feindbildermittlung. Mhm. Das heißt, es ging darum, auch rauszufinden, wie ist denn die Stimmung in den Bürgern, bei den Bürgern, in der Bevölkerung? Wer ist denn ein Anti-DDR-Bürger? Beziehungsweise wer hat was, wer plant irgendwas? Will jemand in den Westen abhauen? Und so weiter und so fort. Und so wurden dann zum Beispiel auch Prostituierte oder beziehungsweise Frauen, also inoffizielle Mitarbeiter, wurden direkt auf Dissidenten angesetzt. Das kann man auch sehr gut nachlesen in den Memoiren von Wolf Biermann. Dem ist es auch passiert. Also ab 1965 durfte er nicht mehr arbeiten. Und da gab es dann eben auch Frauen, sehr attraktive Frauen, wie Wolf Biermann beschreibt, die auf ihn angesetzt worden sind, um einfach Dinge rauszufinden. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat er nichts Verbotenes gemacht. Er hatte Kontakt einfach zu den Westverlagen und hat da seine Bücher rausgebracht. Aber um nochmal auf die Leipziger Messe zurückzukommen, was interessant ist, es gab natürlich Prostitution in der DDR, es gab speziell in Leipzig, da erinnere ich mich, da gab es die berühmte Nordstraße, da gab es einen Straßenstrich, ganz inoffiziell, offiziell, der wurde natürlich auch beäugt und war schon unter Kontrolle der Polizei, speziell auch der Stasi. Und zur Leipziger Frühjahrs- bzw. Herbstmesse explodierten plötzlich die Mädels, die käufliche Liebe angeboten haben, die kamen aus der ganzen DDR.
Wie, die explodierten? Die standen an der Straße und bumm, oder was? Wie
soll Nein, ich das also verstehen? Einfach die Zahl, die Zahl der Mädels, die dann kamen.
Kaum am Messe sind die alle in die Luft geflogen. Ich weiß nicht, was da los war.
Genau, auf einmal macht das
Boom. Also, ja. Leipziger Messe war natürlich, glaube ich, das die beiden einzigen Male im Jahr, wo wirklich auch was los war, was jetzt so das Ausland, wo ja, das ja, Ausland natürlich. Auch in die DDR ja, durfte, ne?
Ja, na klar. Und da wurde natürlich Party gemacht ohne Ende. Da ging es um sehr, sehr viel Geld. Also die Verhandlung auf der einen Seite. Aber natürlich, da kam dann irgendwie ein Großfabrikant aus Bochum, sage ich jetzt mal so. Und der ließ dann eben die Puppen tanzen, weil ja alles, das Ostgeld war nichts wert. Er hat gesagt, komm, jetzt mal hier, komm. So, jetzt mal hier
für 100 D-Mark. What happens in Leipzig stays in Leipzig.
Ja, so sieht's
aus. Sozusagen.
Ja, ja. Und da gab es dann eben auch wirklich, mein Vater erzählte das nur, mein Vater spielte ja, war ja Barmusiker in den 60er Jahren, er spielte in der Orion Bar, die
Orion Bar. Das heißt, er hat keine Schecks angenommen, er war Barmusiker.
Oh,
ich muss wieder auf die Bühne, Thomas.
Ja, ich merke schon.
Ich muss auf die Bühne oder zu Clubhaus, eins von beiden.
Nee, geh mal lieber auf die Bühne, das fällt mir. Das ist lustiger. Naja, jedenfalls.
Er war Barmusiker.
Ja, genau. Und die Orion Bar, die gibt es leider nicht mehr. Also wie sowieso viele Bars, Nachtbars, die es in Leipzig gab, die gibt es alle nicht mehr. Die ist irgendwie so 5 Minuten vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt. Also da in der Ritterstraße war die, glaube ich, oder? Nee, die war in der Nikola. Ich weiß es nicht mehr, wie die Straße hieß. Jedenfalls gar nicht so weit weg. Und es gab dann eben solche Geschichten, also waren dann einfach unglaublich viele, ich sag's mal ganz blöd, ganz viele Amateurnutten waren dann plötzlich da. Also Nutten, ja, die er vorher nicht gesehen hatte. Und was ganz interessant war, die kamen ganz oft auch mit ihren Männern an.
Ja.
Weil natürlich, man darf es auch eine Sache nicht vergessen, ne? Auf der einen Seite waren sie IMs, auf der anderen Seite haben sie natürlich Westgeld gemacht. Und der Kurs war ja 1:10, also eine D-Mark. 10 Ostmark, beziehungsweise 10 D-Mark sind 100 Ostmark. Also das war einfach sehr, sehr lukrativ und dieses ganze Geld wurde dann umgetauscht in Forum-Schecks und mit diesem Spielgeld konnte man in den Intershop gehen und konnte sich dann Sachen kaufen. Also gab es auch Schallplatten oder alle möglichen Jeans und sowas, ne? Und es gab dann eben auch zur Messe, gab es dann auch so Showprogramme, ne? Also kam dann, mein Vater erzählte das in den 60er Jahren, kam dann Manfred Krug um Mitternacht mit dem Auto schnell angefahren, sang irgendwie 3-4 Songs und ging dann wieder. Solche Geschichten. Ja. Und da war dann wirklich Sodom und Gomorra, würde meine Tante Frieda sagen. Also da ging es dann richtig ab, wenn dann so die großkotzigen, großkopferten Industriellen aus dem Westen kamen, ob nun aus Westdeutschland oder aus Frankreich, Italien, Spanien, die dann ganz einfach so die Whiskyflaschen mal ganz locker unter das Klavier meines Vaters schoben und sagen, los, jetzt trink mal einen mit. Und mein Vater hatte von meiner Mutter eine große Flasche Tee, Kamillentee oder schwarzen Tee. Und den tranken die immer, weil die wären dann, also spätestens um 11, wären die stramm wie eine Natter gewesen.
Ja, ja, ja.
Und mussten natürlich aufpassen, dass der nicht sagte, ja komm, wir tauschen mal, ja, du trinkst weil natürlich wurde dann immer gemeinsame Sache gemacht, logischerweise mit den Barkeepern und mit dem Barpersonal. Aber wie gesagt, das Problem war ganz einfach bei dieser Prostitution und diesen inoffiziellen Mitarbeitern, dass die DDR, und das werden jetzt sehr viele Ostalgiker und DDR-Verklärer jetzt ganz anders sehen, aber die DDR war ja kein Rechtsstaat. Und das erkennt man einfach daran, dass man sich als Bürger nicht auf die Verfassung beziehen konnte, sondern die haben dann ganz einfach, die Stasi hat gesagt, passen wir auf, sie haben folgende Chance. Entweder sie arbeiten hier mit uns zusammen und sie geben auch das Westgeld an uns ab. Wenn sie das nicht tun, kommen sie ins Gefängnis. Und so stand man als Prostituierte, als Freizeitnutte, sage ich jetzt mal so, oder auch als professionelle Nutte, war man eigentlich immer mit einem Bein im Knast, weil man musste ja mitspielen. Und wenn man eben nicht mitspielte, kam man ins Gefängnis. Es gab auch diese sogenannten Tripperburgen, was immer so scherzhaft in der DDR belächelt wurde, wenn sich eine Frau eine Geschlechtskrankheit einfing, dann kam sie in der Tripperburg und da wurde dann immer so drüber gelächelt. Das waren aber Teile der jeweiligen Polikliniken, die auf der einen Seite zwar die Frauen behandelt haben, so über viele Wochen, Aber es waren ganz oft, zu zwei Dritteln waren das gar keine geschlechtserkrankten Frauen oder die eine Geschlechtskrankheit hatten, die einen Tripper oder einen Schanker oder sonst was hatten oder Syphilis hatten, sondern das waren ganz oft Frauen, die Promiskuitäter waren sozusagen, also die häuflichen Geschlechtspartnerwechsel hatten oder die ganz einfach aufbegehrten. Und das Krude an der ganzen Geschichte war, es war eigentlich nichts anderes als eine Erziehungsanstalt, weil die Ärzte da gemacht haben, was sie wollten. Also es war eigentlich wie aus American Horror Story, es war ein absoluter Albtraum, weil viele Frauen blieben 4 bis 6 Wochen drin, wussten nicht warum und es wurden an ihnen Experimente gemacht, sie wurden gezüchtigt, sie wurden gedemütigt, sie wurden geschlagen. Es gibt ganz, ganz furchtbare und auch deprimierende Dokumentationen bei YouTube dazu. Das passierte eben auch. Also die DDR ging mit Menschen wie mit Menschenmaterial um. Zum einen Teil eben mit Erpressung und zum anderen eben auch mit sehr, sehr starken Erziehungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Tripperburgen, was ein ganz, ganz dunkles Kapitel ist, worüber eigentlich kaum jemand spricht und worüber niemand sprechen möchte, weil das eigentlich unvorstellbar ist, weil sie hatten kein Regulativ, die Ärzte. Das heißt, die Ärzte haben gemacht, was sie wollten, was einen sehr ans Dritte Reich erinnert. Man darf das vielleicht nicht vergleichen, aber trotzdem, diese Willfährigkeit der Ärzte ist sowas von erschreckend. Und in gewisser Weise, man kann das natürlich nicht mit den Stasi-Methoden vergleichen, aber wenn man bedenkt, dass die Stasi oder beziehungsweise auch die Polizei mit diesem Druckmittel gearbeitet hat, also ihr dürft zwar anschaffen gehen, aber nur wenn ihr mit uns arbeitet. Es gab dann zum Beispiel in Rostock, gab es das sogenannte Storchennest und das war eine Seemannskneipe. Und da kamen eben Seeleute aus der ganzen Welt. Und da war das ähnlich wie zur Leipziger Messe. Auch da ging es wirklich hoch her. Und da wurden.
Nur wahrscheinlich eben, ganzjährig, denke ich mal.
Ja, das ging eben dann eben ganz, ganzjährig.
Du kennst dich da so gut aus. Hast du dich da nochmal klug gemacht? Oder
ist das? Ich habe einfach, wenn man wirklich anfängt über das Thema DDR und Sex, sich ein bisschen auseinanderzusetzen, da kommt man plötzlich auf Sachen, die so furchtbar sind und so schrecklich sind, weil eben Sexualität ist was ganz Natürliches und etwas sehr, sehr Schönes und das gehört einfach zum Menschen dazu und wir haben ja auch den biologischen Auftrag. Aber wenn das alles instrumentalisiert wird und wenn Menschen dafür benutzt werden, ist das so schlimm. Und wenn du dir die Diktaturen dieser Welt anschaust, in China oder auch die Stalin-Ära, da sind Dinge passiert, die so also unsäglich sind und so furchtbar sind und es wird ganz, ganz oft mit Sex und mit sexueller Unterdrückung gearbeitet und das ist in keiner Weise lustig und das ist auch nicht banal und schon allein dieser Fakt, dass in Leipzig über die Tripperburgen immer so fast gelächelt wurde, so, naja, das ist eben eine Schlampe, die muss dann eben in die Tripperburg, wo ich sage,
und ja, das klingt halt auch gleich so lustig. Ne?
Das klingt irgendwie lustig, ne? ja.
Das ist die Tripper. Man verklärt ja Sexualität gerne mit so Floskeln und so weiter. Ja. Wie war denn das mit AIDS bei euch in der DDR? War das überhaupt ein Thema? Wurde da aufgeklärt? Wurdet ihr da als Schüler oder als Jugendliche darauf aufmerksam gemacht? Oder wurde das auch komplett negiert?
Nein. Ich weiß noch, dass als ich 1987 nach Ost-Berlin kam, an die Schauspielschule, war eines der ersten Dinge, ich glaube in den ersten Tagen sind wir in die Charité berufen worden als Studienjahr, also der ganze Hörsaal war voll, logischerweise mit vielen, vielen Studenten und da wurde uns AIDS erklärt, wenn man so will und auch die Gefährlichkeit, die jetzt weltweit um sich greift und das, also das wurde in keiner Weise verschwiegen, vielleicht, weil auch da habe ich mich noch nicht zu belesen, aber ich glaube, weil ganz eindeutig auch politisch klar war, AIDS kommt vom Klassenfeind.
Das wollte ich gerade sagen, das wurde doch bestimmt wieder gesagt, das ist wieder so ein West-Ding.
Yeah.
AIDS, das haben doch die Wessis erfunden. Genau wie im Moment gesagt wird, ja, Corona ist eine Erfindung von China oder von Bill Gates und so weiter. Yeah. Man muss immer einen Schuldigen finden. Man kann nicht annehmen oder man kann nicht akzeptieren, dass es Sachen gibt, die es einfach gibt. Ja. Und für die auch keiner für die irgendwann mal jemand natürlich was konnte, aber die man nicht in den Griff bekommt, indem man mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt so, die sind aber schuld, also ja. Die, und deswegen müssen die jetzt verdammt werden. Anstatt man an das Problem selber rangeht und ich sag jetzt mal, Prostitution ist ja auch ein Problem, auch gerade auch für die Frauen, die sich prostituieren müssen, wir nehmen ja. jetzt mal die Sexworker jetzt mal aus, ja. Das dann einfach zu instrumentalisieren, nicht nur zu seinen eigenen Zwecken zu sagen, wir benutzen die jetzt, um andere Leute auszuspionieren und Informationen, sondern auch einfach zu sagen, das ist ein Westing und das wird hier nicht, das gibt es hier nicht. Das ist ja eine komplette Realitätsverklärung.
Ja.
Das ist ja so, wie wenn du mir einen vom Weihnachtsmann oder vom Bullemann erzählen sollst, ja, den gibt's wirklich. Und wo ich sage so, nein, wir müssen doch mal einfach den Tatsachen noch mal ins Auge sehen und wie, anstatt zu sagen, wie kann man das irgendwie so organisieren, dass jetzt jeder was davon hat und dass die Prostituierten auch geschützt werden. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in Bochum hier im Bordell dabei war, als das Prostituiertenbüro, die Beratungsstelle eröffnet worden ist vor vielen, vielen Jahren, wo die Prostituierten sich dann auch organisiert haben, so eine Art Gewerkschaft auch gemacht haben. Es gibt ja auch diese Hurenbälle und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, man sagt ja, es ist das älteste Gewerbe der Welt.
Ja.
Und in dem Moment, wo man sagt, so, okay, das gibt es jetzt und das müssen wir irgendwie organisiert kriegen. Ich meine, wenn jemand irgendwas bürokratisiert und organisiert kriegt, dann sind das doch wir Deutschen, wenn es ja. jetzt nicht gerade um Impfmittel geht, ja, sag ich ja. mal.
Ja, ja, absolut, absolut.
Und das ist das Perfide bei dieser Sache. Und das kommt in dieser Dokumentation halt auch so, diese Doppelbödigkeit ja. des Systems. Und dass es sowas gab wie diesen Paragraphen, wo Prostitution als asozial auch dargestellt ja. worden ist ja. und staatsfeindlich. Ja. Das wurde dann, und das fand ich einen tollen Begriff, als Gummiparagraf benannt. Mhm. Also als etwas, was man auslegen kann, ja. Ja. wie man will. Und mit Mann ja. meine ich natürlich die Staatsgewalt.
Natürlich, Staat und Justiz haben gemacht, was sie wollten. Prostitution stand unter Strafe, 2 Jahre Knast. Und 2 Jahre Knast hieß nicht irgendwie, ja, das wird jetzt irgendwie nett. Dann warst du mit Mörderinnen und mit irgendwelchen furchtbaren Menschen, warst du da im Gefängnis. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der, weil er Anfang der 60er Jahre politische Witze erzählt hat, der war mit 8 Leuten in einer Zelle. Und das war eine sehr, sehr kleine Zelle und in der Mitte war ein Loch für die Notdurft. Also ja. man kann sich das alles überhaupt nicht vorstellen, mit was für einer Aggressivität und mit einer Menschenverachtung dieser Staat regiert hat. Und das gilt für jede Diktatur. Es gibt Geschichten aus der Stalin-Ära oder von Mao Zedong, die so unfassbar sind, die unvorstellbar sind. Und was eben dazu kommt, das Furchtbare an dieser Diktatur ist, dieses Denunzieren und das Bespitzeln. Und dieses Bespitzeln hat ja überhaupt keine Grenzen. Das heißt, die Stasi hat dann auch manche informell, also IMs, also IM-Nutten, sage ich jetzt mal so, auch auf andere IM-Nutten wiederum angesetzt, dass die anderen wieder bespitzeln. Weil man darf ja eine Sache nicht vergessen. Es gab natürlich auch die Edelprostituierten, die auf einmal wirklich dann mit dem Volvo vorgefahren sind und die in edlen Nerze, weil die einfach, die sind dann wirklich in den großen, hohen, edelsten Kreisen haben die dann gearbeitet, sage ich jetzt mal so. Und das waren natürlich auch Leute, die dann so reich waren, die natürlich locker darüber nachgedacht haben, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich in den Westen gehe oder sowas. Ja. Um genau das zu verhindern. Und das Problem ist ganz einfach in einer Diktatur, wenn du niemanden mehr trauen kannst, wenn du damit rechnen musst, dass dich jeder bespitzelt. Das war ja auch so ein Ding, als ich Schauspiel studiert habe, ich hatte einen Studenten, ein Kommiliton in meinem Studienjahr, das war der modernste, politisch offenste Mensch überhaupt und ein lustiger Typ und ein kluger und so. Und der war so selbstbewusst und also im besten Sinne, wo ich sage, der Stasi nie und nimmer, weil du natürlich über jeden in deinem Studienjahr nachgedacht hast, na, wer ja, könnte ja. es sein und so. Bei einigen traf es dann tatsächlich so und genau der war der Schlimmste von allen. Der war der ja, Schlimmste von allen. Ja, und das ja. sind einfach diese Geschichten, die dann bei mir natürlich immer wieder hochkommen, was ganz widerlich ist. Also deswegen bin ich unglaublich sensibel bei dieser Welle der Denunzianten, die jetzt auch in Deutschland so langsam wieder anfängt, die Leute, die andere verpfeifen und so. Und ich weiß natürlich nicht, wann ist es einfach Sicherheitsdenken und wann ist es Denunziation? Und das ist ja so ein ganz schmaler Grat. Also ich finde es nicht in Ordnung, wenn jetzt eine dicke Party mit 80 Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung stattfindet und die scheißen auf alles. Das finde ich definitiv nicht in Ordnung. Aber wann fängt Denunziation an?
Ja.
Und ich glaube, Denunziation zumindest fängt es bei mir an, wenn du wirklich andere Leute verpfeifst. Aber man darf ja auch wiederum nicht vergessen, warum verpfeifst du? Und viele haben auch verpfiffen, weil sie wiederum erpresst worden sind. Also es ist eine Spirale der Erpressung, die überhaupt kein Ende nimmt. Und deswegen, ich meine, das haben wir hier nicht. Wir leben in keiner Diktatur, auch wenn viele Leute das behaupten. Wir leben in keiner Diktatur.
Ich glaube, die Leute, die das behaupten, die wünschen sich das auch so ein bisschen.
Wahrscheinlich.
Das ist
weil
so
ihr Leben
so
langweilig
ja, wollen,
ist.
Ja, genau, weil die so irgendwie, ja, das muss ja irgendwie, das ist einfach die einfachste Erklärung. Aber lass uns doch nochmal auf die Prostitution zurückkommen. Das ist ja auch, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist in der männlichen Natur Fortpflanzung und Alkohol und dann wird man rollig und dann macht man das. Aber es ist ja immer auch eine ganz freiwillige Entscheidung, ja, zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Wir haben ja als Komiker auch schon oft, sagen wir mal, Kontakte gehabt mit einfach auch deswegen, weil wir da auch gespielt haben. Ja, also als der Quatsch Comedy Club noch im Café Käse war, auf der Reeperbahn oder auch im Schmidtchen oder im Schmidt-Theater oder Tivoli, die ganze Meile St. Pauli steht natürlich voll mit Prostituierten, mit denen man die einen dann auch ansprechen. Ja. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass in Berlin, in dem Hotel, wo wir übernachten, an der Oranienburger Straße, für den Quatsch Comedy Club, dass da früher auch der Straßenstrich war. Der ist jetzt nicht, also jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht mehr, aber das war irgendwann mal, war das vorbei, habe ich das Gefühl gehabt. Am Anfang wenn man da war, denkt man so, oh, die Noten, oh, so, oh, und dann hat man sich auch schon mal unterhalten mit einer und so weiter und klar, weil so, ne? Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Noten in Berlin um einiges entspannter waren als in auf St. Pauli. Weil St. Pauli natürlich auch dieses, das war ja ein ich sag jetzt mal, kommen und gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das war ja ein Tohuwabohu.
Ein Hauen und Stechen.
Und in Berlin, die waren halt so, ja, hallo, Nazi-Zeit, ja, dann eben nicht. Ja, warte hier noch ein bisschen. Ja.
Wenn du mich suchst, ich bin hier, wa?
Ich bin hier, weißt du, wo ich bin, ne? Ja, Kleiner, sehen wir uns sowieso, ne? Ja, ich kenn dich ja, ne?
Ich glaube ganz einfach, die Oranienburger in Berlin, also gleich um die Ecke von der Friedrichstraße, ist wirklich nicht mit der Reeperbahn zu vergleichen, erstens. Zweitens, auch diese Menschenmassen, die über die Reeperbahn rüberwalzen, ja. Und ab 22 Uhr besteht da das Publikum ja aus Besoffenen, also zu 80% aus Besoffenen.
Und ja, mittlerweile nicht mehr so. Ich habe noch erlebt, wie es so war, aber mittlerweile ist es doch sehr, sehr, sehr touristisch, ähnlich wie in Amsterdam auch. Ja. Ne? Wenn man früher nach Amsterdam gefahren ist, da ist man auch erstmal ins Rotlichtviertel gegangen, um sich das anzugucken überhaupt. Ja. Ne, weil viele konnten das ja gar nicht glauben, ne? Weil viele das ja so in der Form gar nicht kannten. Ja. Und wenn man das dann einmal gesehen hat, hast du gesagt, okay, ja, es ist halt genau wie auf St. Pauli halt auch.
Ja. Ne, es gibt übrigens auch sehr, sehr interessante Berichte über Prostitution unmittelbar nach dem Mauerfall. Weil Prostitution gab es zwar, aber nicht in diesem riesigen, ich sag mal ganz platt, also mit diesem riesigen Angebot. An jeder Ecke irgendwie kannst du deine Nutte haben oder so, ne? Mal ganz blöd gesagt. Das heißt, es kamen dann ganz, ganz viele Nutten aus dem Westen und aus dem Ostblock. Und die bevölkerten plötzlich die Straßen mit ihren Wohnwägen. Das war in Leipzig so. Auf einmal war die Nordstraße voll mit Nutten, mit Wohnwagen und so. Niemand wusste. Und versuchten dann plötzlich sich das Gebiet, also die Straßen, sich unter den Nagel zu reißen. Mhm. Und da gab es dann Straßenkämpfe und brennende Wohnwagen gab es dann. Und da sind dann wirklich also auch Gewaltexzesse und so. Da ging es dann richtig ab. Und natürlich klar, man kann und darf und soll natürlich Prostitution hier nicht verharmlosen und auch nicht romantisieren. Da geht es um Geld und es ist sehr, sehr viel Gewalt und sehr viel Unterdrückung im Spiel. Und das war nach dem Mauerfall speziell in Leipzig, aber generell überhaupt im Osten. Mhm. Natürlich, klar, da kamen dann auch die Videotheken und die Pornovideos und sowas, ne? Also lauter so Sachen, wo wir Ossis dann da standen, sagen, was ist denn das?
Das, ist ja das Legendäre, ja. dass der Sexshop in Berlin auf dem Kudamm, dass da die längste Schlange war.
Ja.
Das habe ich mir ja direkt angeguckt, eine Woche nach dem Mauerfall, weil mein Freund Gilbert, der in Berlin ja studiert hat und sagte, das musst du dir angucken, die stehen bei Beate Use Schlange.
Ja, na klar.
Ne, wo man denkt so, boah, und das heißt, das Thema Sex wurde so lange, wobei wir Wessis ja immer gedacht haben, bah, die Ossis, die haben es gut, die vögeln einfach, die haben ja nichts anderes, die sind ja auch ein bisschen promiskuitiver als wir und mit ihren FKK-Clubs und so weiter. Und wurde ja auch schon oft thematisiert und dass da auf einmal so ein Nachholbedarf scheinbar war, weil auf einmal war ja der Markt offen.
Naja, du darfst eins nicht vergessen, also natürlich, ob das nur Pornografie ist, Prostitution, Sex im Allgemeinen oder Geschlechtsverkehr und diese ganzen Sachen, das wurde mehr oder weniger tabuisiert. Also es gab es natürlich und FKK war ganz offiziell und es gab auch Sexratgeber. Es gab eine Sexsendung in der DDR, im DDR-Fernsehen, die hieß Sie und Er und 1000 Fragen.
Mann. Und, Dr. Sommer, ich höre dir Trapsen.
Ja. Und also das gab es schon, aber es war trotzdem, und gerade eben, wenn man damit Profit machen konnte oder damit Geld machen konnte, wurde das doch alles, es gab dann das Magazin, und im Magazin, das war ein monatlich erscheinendes Magazin, wie der Name eben schon heißt, sagte, ach. Und da waren Aktfotos drin. Sowas, ja. Ne? Und es gab auch viele berühmte, erfolgreiche oder zumindest in der DDR berühmte Aktfotografen, die sehr, sehr beliebt waren, aber das Bedürfnis einfach offiziell sich dazu zu bekennen, beziehungsweise das eben auch käuflich zu erwerben, das gab es schon, aber es wurde eben doch sehr, sehr gedrosselt, weil der Arbeiter, der Werktätige sollte eben natürlich Spaß haben, auch in der Kiste und sollte auch Sex haben, aber eben, es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist eben der Arbeit und dass er nicht zu spät kommt und auch nicht zu viel säuft. So.
Bist du der Meinung, dass Wessis verklemmter sind als Ossis, was das angeht?
Ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass Pornografie zwar auch so alt ist wie die Menschheit selbst, aber Pornografie, also so wie wir das heute kennen, macht ja auch einen unglaublichen Druck, weil es ja unbewusst so eine Art wie, ja, es ist ja wie so ein Kompass oder wie so ein Wegweiser, wenn man es falsch versteht.
Nicht Leistungsdruck, das ist so, das musst du machen.
Das musst du machen, so musst du aussehen und das musst du machen und so lange und da, so. Und dann schreit die Frau und dann macht die Frau und so. Und das gilt ja nicht nur für den Mann, sondern es gilt eben auch für die Frau. Und auch mit diese Äußerlichkeiten und so, da wird es eben nicht nur gemacht, sondern wird es eben auch gezeigt. Und wenn du das alles nicht kennst, dann musst du einfach dein Kopfkino anschalten und dann musst du eben überlegen. Und wir hatten einfach, also ich finde einfach, dass FKK eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ich empfinde das als etwas sehr Natürliches und es ist einfach so, es ist einfach natürlich, diesen nackten Körper einfach zu sehen und dass man da einfach ganz normal damit umgeht und dass man das eben nicht, klar, das zu verhüllen, das ist natürlich auch sehr erotisch und das ist ja die Kultur des sich Entkleidens, ne, der Striptease-Tanz und so, aber trotzdem haben wir, glaube ich, dadurch eine entspanntere und normalere Sexualität entwickeln können. Wir hatten zwar kein Material, an dem wir uns orientieren konnten, ob das nur Sexfilme waren oder Sexbücher oder sowas, sondern wir haben es einfach gemacht und waren da, glaube ich, angstfreier. Und so gesehen, ich habe wirklich dann auch nach dem Mauerfall, habe ich dann mit einigen Frauen, mit einigen Westfrauen Sex gehabt, die sehr, sehr angstgesteuert waren viele Fragen hatten und sich permanent selbst beobachtet haben beim Sex und die sich selber bewertet haben und die dann auch immer dachten, bin ich jetzt richtig, wie sehe ich jetzt aus dabei und so.
Entspreche ich der Norm, entspreche ich dem, was von mir erwartet wird. Also man ist gar nicht selber bei sich selber, sondern bei einem Bild, was einem vorgespielt worden ist.
Genau, erfülle ich das, was er von mir erwartet.
Genau.
Und da was passierten dann so Dinge, wo ich sage, warum passiert das jetzt gerade? Weil sie was erfüllen wollte, was sie irgendwoher kannte oder was so. Und das gab es eben bei uns alles nicht. Zumindest habe ich das so nicht erlebt. Und wenn ich das damit vergleiche, fand ich das wirklich sehr viel unverkrampfter.
Ja, und lass uns nochmal kurz auf das Thema Prostitution zurückkommen und die Ausgangsfrage und auch nochmal den Titel dieser Episode, Ruhe im Puff, denn durch die Corona-Krise ist natürlich auch
Tatsächlich Ruhe im Puff.
Alle Bordelle, alle Straßenstücke sind natürlich alles zu, weil das natürlich ein totaler Ansteckungsherd ist, also nicht nur für Geschlechtskrankheiten, Tripper und Herpes und sonst was, sondern auch wirklich für Corona. Jetzt haben natürlich auch viele gesagt, es ist ja auch so, dass wenn du irgendwo sicher bist vor Geschlechtskrankheiten, wenn du alles nach den Regeln machst, dann ist das im Puff, im Bordell, wenn mit Kondom gearbeitet wird und so weiter.
Ja.
Aber da hat Corona natürlich mal nochmal das ganze Ding natürlich einmal komplett lahmgelegt. Mhm, ne? Und da ist jetzt natürlich auch klar, das gehört Prostitution gehört zu einer Gesellschaft dazu. Das ist immer wieder das Thema.
Ja.
Ja? Und die kriegen ja jetzt genauso wenig Hilfen und Förderung wie Friseure.
Ja.
Die Friseure sind im Moment, um mal ganz kurz das Thema da ein bisschen abzuschweifen, im Moment wirklich die Gefickten, auch wo wir bei Prostitution sind, weil die haben das, da geht gar nichts gerade halt. Nee. Ne? Und die haben ihre Läden, die müssen Miete bezahlen, die müssen ihre Angestellten bezahlen. Das ist echt auch schon sehr, sehr heftig, wo ich mich immer frage, so, ja, natürlich würde ich gerne als Bühnenkünstler, als Mensch auch wieder arbeiten können, aber es gibt immer noch Leute, denen es immer noch dreckiger geht und es immer noch schwieriger geht. Und da denkt man natürlich auch, das ist ähnlich wie bei Fänger im Roggen, von J.D. Salinger, wo der Protagonist sich immer fragt, wo sind eigentlich die Enten im Winter im Central Park?
Ja.
Wo sind jetzt eigentlich die Nutten? Wo sind die ganzen Prostituierten jetzt?
Ja,
was sie machen die normales Leben? Was machen die mit ihrem Freund und so weiter? Was kriegen die Ärger mit ihrem Zuhälter und so weiter? Das ist ein Beruf und es ist natürlich ein Geschäftsmodell und es existiert, ob man das gut findet oder nicht.
Ja.
Ist jetzt mal völlig dahingestellt. Für mich war das natürlich am Anfang total.
Wie war befremd. Denn das für dich? Also wie bist du als kleiner Hennes in Bochum das erste Mal in Kontakt mit Nutten gekommen?
Tatsächlich gab es da in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, in Bochum-Leer, da wo das Opelwerk war, wo mein Vater gearbeitet hat, 25 Jahre, da gab es Ende der 80er Jahre, 88, gab es auf einmal einen Straßenstrich auf dem Werner-Hell-Weg. Und ich so, wieso stehen denn hier die Wohnwagen rum? Was sind das denn für Frauen? Was ist das denn? Und dann wurde, oh, das sind Noten, guck mal, da sind Noten. Und dann wie man dann so ist, so mit Anfang 20 oder so, wie alt ich damals war, so, oh, guck mal, da die Noten. Und da ist man natürlich nicht hingegangen. Ne? Erstmal, ne? Klar, weil man das nicht macht. Und auch, weil man sich das überhaupt gar nicht vorstellen konnte, das irgendwie bezahlen zu können oder wollen, wenn man das gewollt hätte oder so.
Ja.
Aber es hatte natürlich ganz, ganz klar eine Faszination. Deswegen ist man ja auch, wenn man in Amsterdam war, ist man ja nicht ins Rijksmuseum gegangen, sondern ins Rotlichtviertel, ne? Oder ins Anne-Frank-Haus. Ne? Da ist man ins Rotlichtviertel gegangen.
Ja.
Heute fahre ich nach Amsterdam. Wenn ich wieder nach Amsterdam fahren kann, ist das Erste, was ich mache, ich fahre ins Rijksmuseum.
Ja.
Ne? Aber wenn du, ich glaube, wenn du alleine bist und wenn du Single bist, wir haben in Bochum auch, da habe ich auch schon drüber gesprochen, einen ziemlich berühmten Puff, einen ziemlich berühmten Rotlichtbezirk, den sogenannten Eierberg, die Gussstallstraße, direkt hinterm Rathaus, passenderweise. Und das hat immer eine Faszination gehabt, das hat immer die Faszination des Verbotenen gehabt. Das hat sich bei mir dann so ein bisschen aufgelöst, wie gesagt, als ich dann im Quatschclub war in Berlin oder auf St. Pauli, wo man dann rumlief und sagte, das gehört hier einfach dazu, das ist hier einfach so die Gegend und diese Frauen gehen ihrer Arbeit nach und ich muss da ja nicht mitgehen, das ist ja eine ganz freiwillige Entscheidung für jeden.
Stimmt.
Ne, aber wenn ich mir die ganzen Besoffenen angeguckt habe, die gehen da jetzt hin, ich sage, ja, viel Spaß, sehr, sehr weit wirst du wahrscheinlich nicht kommen.
Verstehen Sie?
Meine Damen und Herren. Ja? Ja, und das war dann immer so, wie wenn man in einer anderen Welt ist, in so einer Halbwelt. Und wie gesagt, ich habe mich auch mit Prostituierten natürlich dann auch unterhalten und weil man sich dann, ne, weil man dann was weiß ich, in den gleichen Kneipen war oder weil man sowas war. Und man hat das, aber ich fand es immer so, ja, ein ähnlicher Beruf wie unserer, so ein bisschen, ja, wie gesagt. Ne?
Dienstleister,
ja. Sexdienstleister.
Ja, Lachen ist ja auch etwas zutiefst Menschliches und etwas, was ja eigentlich, was man ja eigentlich gar nicht wirklich bezahlen kann.
Also, und was auch sehr körperlich ist, ja, muss ich total immer wieder feststellen. Natürlich total. Ist Lachen für viele oder Kabarett und so weiter was sehr, sehr, sehr Intellektuelles. Auch, ne, weil man sich Gedanken darüber macht, aber ja. es gibt so viele, die schönsten Momente sind einfach so, wenn ich Leute sehe, die sich kaputt lachen.
Ja,
ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter damals bei Tresenlesen waren, damals, als es noch Tresenlesen gab, gibt es ja auch so in gewisser Form auch wieder, also Frank Goosen und Jochen Malmsheimer hatten ein gemeinsames
Reunion.
Duo, ja genau, die hatten ein Duo damals, das nannte sich Tresenlesen, die haben eigene und Fremdtexte vorgetragen und das war halt ein Riesending. Und ich war irgendwann mal mit meiner Mutter, als mich meine Mutter besucht hat bei Tresenlesen und meine Mutter hat Tränen gelacht. Ja, und da dachte ich so, ja, das ist einfach, war so ein schönes Bild für mich, weil ich so sagte so, ja, das wirklich, du lässt einfach deinen Körper jetzt einfach machen, du lässt los.
Ja.
Weißt du, und Leute, die dann nachher auf dich zukommen und sich das fehlt einfach auch.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, dass es für viele auch bei Prostitution natürlich so ein Ventil ist.
Mhm.
Ne? Also nicht nur ein Ventil, wo du sagst, so, ich habe jetzt Macht über eine andere Person, sondern ich glaube auch, dass viele sagen, so, ich kann halt nicht anders und ich habe halt keine Freundin und keine Frau und mach das jetzt halt so. Also das ist natürlich ein Thema, wo ich sage, okay, da müsste man dann vielleicht auch wirklich mal mit einer Sexarbeiterin reden oder mal mit einem Betroffenen. Wir hatten ja jetzt gerade das große Thema, dass 4 weiße oder 5 weiße Mettbrötchen hier Kartoffeln, wie Micky Beisenherz sagte, über ein Thema gesprochen haben, mit dem sie sich gar nicht auskennen, nämlich über Rassismus.
Ja.
Und so ähnlich habe ich das Gefühl, auch bei uns, aber ich, wie gesagt, es ist einfach auch da. Und nur mal ganz kurz auf diese Schnitzelgeschichte hier mit Sinti und Roma und so weiter.
Ja.
Ich finde im Prinzip ist eigentlich gut, dass das passiert ist in der letzten Woche, weil es jetzt wieder Thema ist, weil man das jetzt mal wieder thematisieren kann und mal drüber reden kann. Und am Anfang sind die Gemüter natürlich heiß gelaufen. Und jetzt muss ich sagen, was ist denn jetzt eigentlich jetzt mit den Begrifflichkeiten? Wie gehen wir jetzt eigentlich mit Begrifflichkeiten vor? Nennen wir das jetzt Nutte? Nennen wir das Sexarbeiter? Nennen wir das Zigeuner? Schnitzel oder nennen wir das ungarische Schnitzel, ja? Was ist mit Django Reinhardt? Ja, was ist mit Zigeunerjazz? Darf das noch so heißen?
Ja.
Und so weiter. Man muss wirklich von Begriff zu Begriff gehen und sagen, okay, wann ist das eigentlich in der Gesellschaft angekommen? Wann wird das eigentlich respektiert und akzeptiert? Und ab wann wird sich da überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, obwohl man sich Gedanken drüber machen sollte?
Ja.
Ne?
Ja, ich bin da immer so hin und her gerissen, weil, ja, also für mich ist Rassismus, klar, Rassismus kann auch über Wörter abgehen, aber so diese Ausgrenzung von Menschen, die findet ja viel früher statt und nicht eben über Begrifflichkeiten, weißt du? Also ich bin kein Sinti- und Roma-Hasser, weil ich Zigeunerschnitzel sage. So, also es ist einfach sehr schwierig, wo fängt's an, wo hört's auf und so. Also
das ist, wo fängt's an, wo hört's auf.
Ja, genau.
Genau das ist das, was du sagst. Wenn die Sinti und Roma sagen, wir wollen nicht mehr, dass es so genannt wird, dann muss man das akzeptieren und muss man sagen, okay, ihr könnt euch untereinander so nennen vielleicht und euch beschimpfen, ja, so wie die Schwarzen mit ihren Begriffen, aber wir müssen das einfach akzeptieren und sagen, okay, wir müssen jetzt in der sprachlichen und in der menschlichen Evolution einfach einen Schritt nach vorne gehen und sagen, okay, das akzeptieren wir. Und wenn wir nicht dazu gehören und wenn wir nicht betroffen sind, dann haben wir da auch nichts, dann haben wir da auch nichts zu melden.
Hm.
Einfach, fertig. So ist die Sache. Deswegen, wie gesagt, sollte man vielleicht auch mal irgendwann mal, es gibt ja genug Sexarbeiterinnen, die sich gerade auch zu Wort melden und sagen, pass auf, hier ist ein Berufsfeld, was dem es gerade auch nicht gut geht, weil auch gerade hier tote Hose ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Tote Hose Tokio, genau.
Ja. Das kannte ich noch nicht, Tote Hose Tokio. Was ist das denn?
Ich weiß auch. Irgendjemand
hat das. Hast du das eben erfunden oder was?
Nee, irgendjemand hat. Es war so ein geflügeltes Wort, so wie hängen im Schacht oder ich weiß nicht wie.
Ja. Einfach mal so einen Begriff sagen, ohne zu wissen, wo der herkommt. Das ist doch auch wieder Rassismus.
Das ist Tote Rassismus Hose. Gegen unsere Freunde aus Tokio.
Genau, und gegen alle Hosen.
Gegen alle Japaner.
Gegen Und Chinesen auch.
Chinesen so. Auch. Die, ich glaube, bitte, wirklich, die alle dass man das, in einen Topf werfen. Da regen sich dann die Koreaner drüber auf, dass es sich ausgegrenzt fühlt.
Dass man wirklich vom Begriff zu Griff jetzt Begriff einfach hergeht und sagt so, okay, das kann man nicht mehr machen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man jetzt zum Beispiel, wir wissen alle, ja, dass H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe unglaubliche Rassisten waren und auch Mark Twain hatte da Tendenzen und Roald Dahl war ein Antisemit bis zum Schluss, ja. Trotzdem hat er Bücher geschrieben, die absolut fantastisch sind und man muss auch mal das Werk und den Künstler auch einfach mal trennen. Ich bin auch nicht dafür, dass man in alten Büchern wie Ottfried Preußler, wie das war mit Räuber Hotzenplotz, dass man die Begriffe da ändert. Nein, das sind zeitgeschichtliche Dokumente.
Ja.
Und wenn das da drin steht, dann macht man ein Vorwort und dann weist man die Eltern darauf hin. Und so ist das dann eben. Du kannst das nicht nachträglich revidieren, was da passiert ist. So und was da verwendet worden ist. Das ist vom Sprachhistorischen begeben wir uns da auf ganz, ganz dünnes Eis.
Ja.
Weißt du, du kannst den Kaufmann von Venedig von Shakespeare auch nicht umschreiben.
Absolut.
Das ist im Ansatz ein antisemitisches Stück.
Natürlich.
Und das muss aufgeführt werden, damit wir darüber reden nachher.
Mhm.
Man kann das nicht totschweigen. Man kann nicht sagen, nee, Deckel drauf, das gab's gar nicht, wie die DDR das gemacht hat mit der Prostitution oder mit Kriminalität. Rassismus ist eine ganz alltägliche Sache und drückt sich in der Sprache am einfachsten aus, indem man einfach, was ist denn das denn hier für ein Bimbe oder so.
Ja, ja.
So, und da muss man sagen, halt, stopp, was ist denn das hier gerade für ein Begriff, der verwendet worden ist? Dürfen wir das eigentlich noch sagen? Woher kommt der? Hm. Das ist ja das, was mich immer interessiert, vom Linguistischen her. Und wie gehen wir damit um? Die ganze Historie und so weiter, die ist nicht wirklich zielführend, glaube ich, gerade.
Ja. Es ist, du machst jetzt gerade eine komplett neue Tür auf zu einem großen Thema, was mich wahnsinnig ärgert und aufregt, weil es eben, das ist der einzige Kommentar, den ich jetzt dazu geben möchte, weil es doch sehr beliebig geführt wird. Und das ist eben, weißt du, das, was wir jetzt gerade machen oder was du gerade gesagt hast, das ist sehr differenziert und sehr genau und man hört eben aus deinen Worten, dass du dich damit auseinandersetzt. Und genau das vermisse ich eben momentan. Es gibt eben nur rechts und links und schwarz und weiß und es gibt nur, entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Und es gibt keine Zwischentöne, es gibt keine Grautöne und es werden auch andere Meinungen nicht zugelassen. Und das ist ganz, ganz schwierig und dass man dann eben, man ist dann sehr, sehr radikal, ne? Bücher werden entweder gar nicht mehr gedruckt oder sie werden dann umgeschrieben oder es werden Sachen so, wo ich dann an den Punkt komme, wo ich dann sage, nee, lass uns da mal ein bisschen sensibler mit umgehen, wo dann wiederum andere sagen, das ist überhaupt nicht sensibel. Also gerade mit dieser Empörungskultur und mit dieser Empfindlichkeit, die wir jetzt gerade weltweit haben, und das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern das ist ja weltweit so, da wird sehr rabiat mit umgegangen und aber das ist ein komplett neues Thema, deswegen würde ich da gar nicht so viel dazu sagen wollen.
Ja, ich weiß, ich bin da auch ein bisschen abgerutscht, aber
das macht überhaupt nichts.
Mehr habe ich auch zum Thema Prostitution auch eigentlich nicht zu sagen.
Nö.
Freuen wir uns denn, wenn die Damen wieder an der Oranienburger stehen dürfen und in St. Pauli, ist es dann wieder normal oder ist es ein Ding, auf das man verzichten sollte
in Zukunft? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube,
ich stelle mal einfach in den Raum die Frage jetzt einfach mal so.
Genau. Also es gibt ja die These von sehr vielen, die ich verstehe, die sagen, Prostitution ist immer Unterdrückung von Frauen. Es kann nicht sein, dass Frauen ihren Körper verkaufen. Und dann gibt es wiederum, es gibt ja auch die Gewerkschaft von Prostituierten, die für ihre Rechte kämpfen und sowas, ne? Also ich habe viel zu wenig Ahnung, als dass ich da wirklich etwas dazu sagen kann. Ich glaube, da ist viel Unterdrückung und viel Gewalt im Spiel, wenn es um Prostitution geht. Aber es gibt ja auch Edelprostituierte. Also ich kenne gerade, das kann ich ja hier mal erzählen, ich habe über die Produktion Mama Tresore von Monika Lacomi, also die Witwe ist von Reinhard Lacomi und die Tochter Hanna ist eine Sexarbeiterin, die ist Edelprostituierte und die ist komplett autark, die macht komplett ihr eigenes Ding.
Die ist auch in den Medien ganz
Die ist in den Medien, in Berlin so ist die wirklich sehr, sehr bekannt und ich habe mich mit ihr unterhalten und sie sagt, ja, ich bin Sexarbeiterin und mir macht das Spaß und ich finde das wunderbar und ich suche mir auch meine Freier aus. Ich sag ganz ehrlich, mir ist es fremd. Ich verstehe es nicht so richtig. Ich frage mich auch, was ist da eigentlich los? Aber ich bin weder ein Therapeut noch ein Psychologe, noch steht es mir zu, darüber zu urteilen. Aber so wie sie das beschreibt und wenn das stimmt, wenn das die Wahrheit ist, dann ist das natürlich ein Geschäftsmodell, was mit der Unterdrückung und der Gewalt von Frauen, wie man es ja eigentlich auch kennt in der Prostitution, nichts zu tun hat oder weniger zu tun hat. Also es ist schwierig. Ich habe viel zu wenig Ahnung, als dass ich wirklich da ein Urteil mir erlauben kann.
Ja.
Aber wie gesagt, momentan ist ja immer noch das Lied der Prostituierten von der Spider-Murphy-Gang und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt.
Das ist eingetreten.
Genau, das ist, die langweilen sich gerade und verdienen gerade nichts. Ja, genauso wie wir Komiker gerade nichts verdienen.
Und es liegt nicht an Rosi.
Und ich glaube, wenn die Nutten wieder auf der Straße stehen, auch wenn da vielleicht auch Unterdrückung mit im Spiel ist, dann wissen wir, dass die Welt wieder normal ist. Weil ich glaube, solange es die Menschheit gibt, wird es auch Prostitution geben.
Definitiv, ja, ja. Habt ihr das eigentlich auch gehört damals in der DDR, Skandal im Schwerbezirk?
Natürlich.
Weil das war ein Meteoriteneinschlag. Ne? In dem Moment, wo er sagt, stehen die Nutten sich die Füße platt, dachte ich so, der hat jetzt Nutten gesagt. Oh mein Gott, hast du das gehört? Der hat Nutten gesagt. Unglaublich. Und dann natürlich, klar, gibt es dann in der Musikgeschichte Prostitution, die Acid Queen bei Tommy von The Who, Honky Tonk Women und so weiter und alles Mögliche. Und natürlich auch im Film. Ich meine, Pretty Woman ist nichts anderes als ein Film über eine Nutte.
Ja.
Ja. Und da haben ja auch viele gesagt, so, Leute, so könnt ihr das Thema Prostitution nicht darstellen. Das ist My Fair Lady, was ihr da gerade macht.
Ja.
Das ist Pygmalion eigentlich. Ne?
Das so. Ist. Ich hatte mit dem Film immer meine Schwierigkeit mit Pretty Woman, weil das mir, da wurde so ein wirklich harter Job. Und mal ganz abgesehen von der Gewalt, die von den Zuhältern ausgeht, sondern ich glaube einfach, dass es körperlich ein sehr, sehr harter Job ist. Ne? Weil da sind ja auch Freier dabei, die einem überhaupt nicht gefallen. Und ich rede jetzt nicht nur von der Physiognomie, ich rede von ganz banalen Dingen wie Hygiene zum Beispiel.
Ja, ja.
Also das ist ein knallharter Job. Und das dann so als eine spritzige Hollywood-Komödie zu zeigen.
Als Märchen, ja. Das Märchen, der Prinz. Der Edelmann, ja. Ja, also, aber das ist eigentlich der Film, der erfolgreichste Film über Prostitution, den es gibt.
Das stimmt.
Mir fällt gerade kein anderer ein.
Ja, das ist verrückt.
Vielleicht fällt euch noch was ein zu dem Thema. Wie gesagt, das ist ein Thema, das macht so ein weites Feld auf. Wir haben das jetzt mal versucht anzureißen und weisen euch nochmal auf diesen wunderbaren ZDF-Beitrag hin, den wir verlinkt haben bei Facebook.
Ja.
Und da wird es noch mal drüber zu reden geben, irgendwann mal.
Ja.
Aber vielleicht nicht von uns, sondern wirklich vielleicht mit Leuten, die sich damit auskennen und die da auch mit betroffen sind.
Genau. Und wir haben ja ganz kurz noch, bevor wir den Sack zumachen, das ist heute unsere 49. Folge.
Nein.
Nächste Woche ist Jubiläum, mein Lieber.
Nein, das gibt's doch gar nicht.
Ja,
ist das Jahr so schnell rumgegangen? Dieses 2020?
So schnell geht
das
rum.
Wir wollen noch einen Mann noch, der mit Prostitution, glaube ich, oder hoffe ich, nichts zu tun hat, nochmal gratulieren. Phil Collins ist 70 geworden letzte
Woche. Oh ja.
Genau. Und habe ich dir mal erzählt, wie ich neben Phil Collins im Bus stand?
Erzähl.
Ne, mache ich nächste Mal.
das war der fiese Teaser.
Nächste Mal erzähle ich,
aber
wie ich neben
ich kann Phil vielleicht
Collins
noch ganz kurz, bevor du sagst, nächstes Mal.
Ach, ich hatte so einen schönen Schluss.
Ja, warte mal. Ich habe eine Buchempfehlung. Ich habe das zwar schon 2-3 Mal gesagt. Not Dead Yet. Da kommt noch was. Die Memoiren von Phil Collins gibt es jetzt auch als Taschenbuch. Und die Buchläden haben auf. Leute, besorgt euch die Memoiren von Phil Collins. Die sind sehr unterhaltsam. Die gehen auch ganz schön an die Nieren, weil
ja, ich habe es als Hörbuch gehört, von ihm selber gelesen.
Ja.
Und wir reden beim nächsten Mal so ein bisschen über Phil Collins.
Ja.
Also nicht nur über die Geschichte. Mir ist ja nicht nur mal ein Bär im Biomarkt begegnet, sondern tatsächlich stand mal Phil Collins neben mir im Bus. Warum und wie, erzähle ich beim nächsten Mal. Aber die Biografie von Phil Collins habe ich gehört. Hinweis, und damit möchten wir euch in die Woche auch entlassen jetzt. Wenn ihr Bücher kaufen wollt oder auch DVDs oder Blu-Rays, Es gibt nicht nur den Höllenfürsten, es gibt also den großen Online-Versandhandel. Ihr könnt bei eurer Buchhandlung um die Ecke, so ihr eine habt, so, ja, so, soweit ihr nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Uckermarkt wohnt oder in der Eifel, könnt ihr da anrufen und sagen, pass auf, ich hätte gerne das Buch, und dann könnt ihr das am nächsten Tag da abholen. Das machen die.
Stimmt, das machen die. Ja, das
unterstützt den Einzelhandel. Im Moment sterben ganz viele Läden. Ich bin vorgestern an meinem Kopierladen vorbeigefahren. Der hat zu, der ist dicht, der ist weg. So, das ist eine ganz schlimme Sache, die gerade passiert, und ja, wir können das, wenn wir, oder wenn ihr wollt, kann man das abfedern oder abmildern, indem man einfach die Einzelhändler, wo ihr einkaufen könnt, unterstützt.
Ja.
Und das sind gerade natürlich auch, ich möchte nicht, dass meine Buchhandlung stirbt. Nee, das möchte ich. Ich habe so viele, ich habe Kinos sterben gesehen, ich habe Spielzeugläden sterben gesehen von heute auf morgen. Und das geht mir an die Nieren, und ich möchte einfach, dass ein paar Sachen nach dieser Pandemie noch da sind.
Ja. Genau so machen wir das.
Und genau so machen wir das. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Auf unsere Jubiläumsfolge.
Auf die 50.
Ihr
Lieben, macht es gut. Bis die Tage. Bleibt sauber.
Bleibt
euer
gesund.
Hennes und euer
Thomas.
Richtig, puppichtig.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Beavis und Butthead am Ende. Yes, yes.